kommen mit. Aber etwas ist genial. Jesus sagt eigentlich, lieb Gott mit deinem ganzen Herz, gib dein Herz Gott. Er wird dir sein Herzschlag geben. Wenn du das gemacht hast, erst dann wirst du anfangen zu staunen. Das ist der Inbegriff von der Seele. Den verpredigst du gerne nachhören. Staunen von letzten Sonntag. Und dann sagt er, lieb Gott mit deinem ganzen Verstand, weil im Verstand entscheidet sich alles und erst aus dem Verstand raus kommt deine Kraft. Lass uns das anschauen. Die gehören zusammen, oder? Und sind verbunden durch das Kreuz von Jesus. Aus dem Verstand kommt der erste Nächstsonntag, die Kraft. Einer von den neugierigsten und der kreativsten Menschen, die es überhaupt gegeben hat, ist der Leonardo da Vinci, 15. April 1542 geboren. Er hat 1452 gesehen. Er hat sich Sachen vorgestellt, die in seinem Moment, wo die Leute zu seiner Zeit sich überhaupt nicht vorstellen konnten. Er hat von einer Flugmaschine geträumt, von einem Fallschirm, von einer ausziehbaren Leiter, von einem Velo, von einem verstellbaren Schraubenschlüssel, von einem Hydraulikheber, von einem wasserbetriebenen Wecker und schlussendlich von der ersten Drehbühne der Welt. Und er hat 14'000 Seiten Notizen hinterlassen. Und das Geniale in einer Zeit vom ja, wo man nicht lesen konnte, hat es eine Keimschrift gegeben. Und er hat die meisten Seiten hat er in Spiegelschrift geschrieben. Das heisst, man jetzt nur wenn man konnte lesen, hat man es nur lesen, wenn man so einen Spiegel gehalten hat. Und Spiegel vor 550 Jahren waren leicht anders als heute. Und er hat das ohne Spiegel gemacht. Und ich finde, das Motto von seinem Leben oder die Zusammenfassung von Leonardo da Vinci, finde ich, hat Michael Green auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Leonardo da Vinci hat kein Ja als Antwort akzeptiert. Er hat nie gesagt, that's the way it is, so ist es jetzt halt. Er hat nie gesagt, unmöglich. Er hat nie gesagt, das schaffe ich nicht, sondern gesagt, ich habe eine Idee, ich habe eine Neugier. Und jetzt fragst du dich, was hat das mit unserem Kopf zu tun? Alles. Wir werden in Kürze auf Sprüche 3 zu reden kommen. Ich werde Sprüche 3 nehmen für unsere Predigt heute. Die die Bibel haben, die gerne dann mitlesen, ich werde sie dann vorne haben, die dürfen es schon mal aufschlagen und während ich noch etwas über unser Hirn sage, schon mal suchen, bis sie Sprüche 3 haben. Unser Hirn ist Opus Magnum von Gott. Alles entscheidet sich implizit oder explizit. Ja, das ist unser Hirn, zu dem kommen wir ein bisschen später. Alles entscheidet sich im Hirn. Da entsteht alles. Im Hirn übersetzen wir Schallwellen in verständliche Sprache. Wir deuten Emotionen. Mit dem Hirn lösen wir ein Sudoku. Umgekehrt, ich spiele sie nicht. Aber das Beste ist, der ventromediale präfrontale Kortex, der beherbergt unseren Humor. Und Gott hat das geschaffen, zwei Sachen sich einander gegenüberstellen können und sie lustig finden. Das ist alles in unserem Hirn veranlagt. Unser Hirn pulsiert, es hat einen eigenen Puls, unabhängig von unserem Herzschlag. Und nebenbei bemerkt, das Hirn von einem Kind pulsiert rund 225 Mal mehr als das Durchschnittshirn eines Erwachsenen. Das war die Seelsorge für mich. Wieso? Jetzt ist klar, wieso sie die ganze Wohnung auseinandernehmen. Mit diesem Puls. Aber wo ich raus will, das Hirn hat zwei Hälften. Es besteht aus einer rechten Hirnhälfte und aus einer linken Hirnhälfte. Eine linear-logische Seite und eine intuitiv-kreative Seite. Oder man kann es so sagen, die linke Hirnhälfte die ist zuständig für Analytik, Sprache, Struktur, Logik. Und die rechte Hirnhälfte, jetzt darfst du es zeigen, die für Farbe, die ist für Intuition, Gefühl, Vorstellung und, also das habe nicht ich erfunden, das ist von einem Neurolog und Chaos. Das gefällt mir. Weil Jesus sagt, lieb Gott mit deinem ganzen Verstand. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben, ich reduziere Gott so oft auf die Logik von meiner linken Hirnhälfte. das, was ich verstehe, das, was ich einsichtig finde, das, was ich logisch finde. Und Jesus sagt, mit dem allem Verstand, das All-Inclusive, alles, auch mit dem chaotischen Anteil, wo Gott vielleicht im Leben hat. Auch mit dem, was wir nicht verstehen, was wir nicht logisch finden. Und das ist, ich glaube, das ist ein Schatz von unserem Leben mit Gott. Schau, das Leben von einem Christ, der sagt, ich lebe für Gott, unterscheidet sich umstandsmäßig nichts von einem Leben von einem Menschen, der nicht an Gott glaubt. Die Umstände, die sind gleich, die kommen und gehen. Aber Gott ist in der Gleichung. Und das Problem ist, wenn du Christ bist, dann ist nicht alles logisch. Das Problem ist, oder das Glück ist, wenn du die Bibel liest, es ist einfach nicht alles verständlich. Du liest das Gebot von Gott in der Bibel und mit dem Verstand vom 21. Jahrhundert sagst du, meine Güte, was ist denn das? Du liest vielleicht Gebot in der Bibel und denkst, das ist irgendwo im Urwald geschrieben worden. Und das ist Gottes Gebot, Gottes Wille. Gottes Verstand ist nicht immer logisch, sondern es ist immer theologisch. Das ist der Unterschied. Es muss nicht immer alles logisch sein, es darf auch chaotisch sein. Also ich hoffe, meine Predigt ist nicht das Chaos, aber du verstehst, was ich meine, das Leben ist nicht immer so. Und jetzt lernen wir uns Sprüche 3, Vers 5 bis 8 zusammen anschauen. Da sagt der Salomo Folgendes. Jesus, ich tue nochmal in Erinnerung rufen, sagt, lieb Gott mit all deinem Verstand. Und jetzt, im ersten Teil der Bibel, sagt der Salomo, der weiseste Mann, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich, ja, was jetzt? Lieb Gott mit dem ganzen Verstand und jetzt verlass dich nicht auf deinen Verstand. Der Salomo will Folgendes sagen. Mit verlassen ist eigentlich wörtlich gemeint, stütz dich nicht auf deinen Verstand. Wenn du den Anspruch hast, Gott in all deinen Lebenswegen zu verstehen, wenn du dich auf den Verstand stützt, er mag das Gewicht nicht tragen. Der Salomo sagt, stütz dich nicht auf deinen Verstand, sondern stütz dich mit deinem Verstand auf Gott. Verlass dich auf Gott. Gott mag auch das Gewicht von unserem Hirn haben. Stützt denn, und jetzt geht es weiter. Also verlass dich auf den Herrn mit ganzem Verstand, von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern, jetzt kommt es, gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen, dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Oder verstehst du? Der Salomo sagt nicht, schalt dein Hirn aus, sondern sagt, stütz dich mit deinem Denken, denk an Gott auf allen deinen Wegen. Ich habe so eine Art Lebensgleichnis. Der erste Punkt ist, schliess Gott ins Gleichnis oder in die Gleichung von deinem Leben mit ein. Oder unser Leben sieht so aus. Jetzt habe ich das mal da oben. Da sind wir. Plus unsere Umstände. Plus Gott. Und das ist unser Leben, sagt der Salomo. Und das Zentrale ist, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich meine Bibel wieder nicht farbig mache, die ist vor 2 Wochen ist sie rot gefärbt, jetzt tue ich sie schwarz färben. Unser Leben ist genau das. Da kommen chaotische Faktoren mit dir rein. Und du musst Gott in dein Leben mit einbeziehen. In die Gleichnis in die Gleichung von deinem Leben. Da ist Gott mit drinnen. Weil in deinem Leben ist nicht alles verständlich. In deinem Leben ist nicht alles logisch. In der Bibel ist nicht alles durchdringbar mit unserem menschlichen Verstand. Da hat es chaotische Anteile. Schliess Gott in die Gleichung von deinem Leben mit ein. deine rechte Hirnhälfte hat auch einen Platz. Rechne mit Gott, mit dem, was sie könnte, nicht nur mit dem, was sie kann. Mit dem nicht nur, was du dir vorstellen kannst, sondern mit dem, was möglich ist. Akzeptiere kein Ja, das bedeutet, nimm es nicht einfach so hin, sondern rechne Gott mit in dein Leben ein. Oder wir haben zwei Hirnhälften. Und ich muss dort noch etwas sagen, so Hommage an alle Frauen. Die Frauen haben 40% mehr Verbindungen zwischen der rechten und der linken Hirnhälfte. Applaus! Ich möchte Männer nicht ganz aussen vorlassen, oder? Wir haben 20% mehr Knochendichte. Und etwas habe ich festgestellt, wenn ich mit meiner Frau diskutiere, oder, dann ist mir plötzlich klar geworden, dass in ihrer Logik auch 40% Anteil Chaos sind. Das Therapie für alle Ehe, oder? Tut mir leid. Aber das ist es genau. Ins Leben mit einrechnen, dass nicht alles verständlich ist. Nicht, aber mehr überlegen, was ist möglich, als was sehe ich und verstehe ich. Nicht nur, was sie kann, das ist linke Hirnhälfte, sondern was sie könnte mit Gott. Das heisst, lieb Gott mit deinem ganzen Verstand. Nicht nur gesehen, Facts oder Umstände sind harte Fakten, sondern dass da noch Gott drinnen ist. Das mag vielleicht heissen, dass du einen Schritt wagst, wo du etwas versuchst, wo du nicht weißt, kommt es gut raus. Sagt die Person ja oder sagt sie nein? Was ich festgestellt habe, Hauptleiter oder Bereichsleiter oder überhaupt, ist immer wieder mal die Frage, ich will ihnen jemanden nachzuziehen, jemanden in ein Team zu nehmen, Mitarbeiter. Und ich höre sehr oft, nein, die Person können wir nicht anfragen, die hat so viel zu tun im Job. Oder sie hat jetzt gerade eine schwierige Situation. Oder sie steht gerade vor Prüfungen und so weiter, sagen wir sie lieber nicht. Alles ist linke Hirnhälfte, ja. Und ich merke, sehr oft kommt man an einen Punkt, wo man sagt, fragen wir lieber nicht. Ich habe eine Weise, sage niemals für eine andere Person Nein. So oft sagen wir Nein und wissen gar nicht. Ich glaube, man kann gewinnen, wenn man fragt, dann ist nämlich auch das Nein ein Gewinn. Dann ist auch, dass man Bedenken mit einflüssen kann. Aber entscheide nicht einfach, was die andere Person schafft oder nicht. Fang Gott an, Liebe mit deiner rechten Hirnhälfte. Bedeutet ganz praktisch auch, etwas zu versuchen, wo du denkst, schaffe ich finanziell nicht, schaffe ich vielleicht emotional nicht, Bewerbung für ein neues Haus oder für ein Haus zu mieten, Bewerbung für einen neuen Job. Einfach sagen, nicht ich schaffe, kein Ja als Antwort akzeptieren, heisst nicht einfach die Umstände annehmen, sondern sagen, ich habe da Gott in der Gleichung mit drin. Für ein Date mit der schönsten Person in deinem Leben, für die zu gewinnen, zu sagen, es könnte sein. Und für uns als Gemeinde vielleicht zu sagen, es ist nicht immer nur das möglich, was wir in der Vergangenheit geschafft haben. Vielleicht ist auch etwas ganz Neues möglich. Lass uns versuchen. Lass uns mutig sein. Weil wir haben doch Gott in der Gleichung. Oder ich plus Gemeinde plus Gott. Und ganz ehrlich, welches ist der entscheidendste Faktor in der Gleichung? Ich weiß, wir denken alle ich. Es ist doch Gott. Es ist doch Gott. Rechne Gott in die Logik von deinem Leben ein. Der chaotische Teil gehört auch in die Logik. Wir haben eine Umfrage gemacht oder eine Studie von Psychiatern und Psychologen an der Universität in Michigan. Wir haben den Probanden Elektrodenmützen aufgestellt, das andere wäre ein bisschen schlimmer. Und hat die Hirnaktivität als Reaktion auf Verlust und Gewinn analysiert. Das heisst, die Probanden haben Wettspiele gemacht. Und danach hat man geschaut, wie reagiert das Hirn darauf. Und hat festgestellt, dass im medialen präfrontalen Kortex, also ganz nah beim Humor vorne, oder, dass dort elektrische Aktivität entsteht. Aber das Interessante war, die Hirnaktivität aufgrund von Verlust ist viel tiefer ausgeschlagen als die Hirnaktivität aufgrund von Gewinnen. Wir haben plötzlich festgestellt, Verluste wiegen schwerer. Darum haben Leute, die besondere schlimme Erfahrungen gemacht haben, darum, darf ich es mal sagen, vielleicht Gemeinden, die schwierige Zeiten erlebt haben, eine größere Abneigung davor, wieder einen mutigen Schritt zu machen. Weil Verlust schweigen wäre schwerer als Erfolge. Weil wir mehr Angst haben. Weil Verlust tiefer in unsere Seele ausschlagen als Gewinn. Oder an was erinnerst du dich, wenn du 10 Jahre zurückdenkst? An das, dass dir jemand 50 Franken geschenkt hat? Oder an das, dass du 50 Franken verloren hast? Verlust wiegen schwerer. Und das ist vielleicht auch mit der Gemeinde so, mit einer Gemeinde, oder? Wenn eine Gemeindespaltung erlebt hat, ein Pastor hat müssen gehen und so weiter, wo etwas vorgefallen ist, das drückt auf die Seele viel stärker. Vielleicht bist du in einer Kirche selber gehst, oder? Du erlebst Sachen, die prägen, die verletzen. Und die wiegen tiefer und schwerer. Die bringst du nicht so einfach wieder los. Und darum ist es extrem entscheidend wichtig, den Vorschuss vom Vertrauen von unserer rechten Hirnhälfte wieder neu Gott hinzugeben und zu sagen, nicht was möglich ist, sondern vielleicht was unmöglich ist. Weil da Gott mit drinnen ist. Rechne Gott in deine Gleichung ein. Und jetzt, der nächste Punkt ist, der Salomo sagt dann, also stütz dich mit deinem Verstand auf Gott. Erstens, also rechne Gott in dein Leben mit ein. Zack, so, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt aber, gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Anders übersetzt, es heisst eigentlich wirklich, erkenne Gott in allen deinen Wegen. Erkenne Gott. Das bedeutet, du musst in allen deinen Wegen erkennen, ja Gott, du bist da. Vielleicht nicht segnend, aber sehend. In allen deinen Wegen. Denk, erkenne Gott. Er ist da. Im Gymnasium habe ich Typus C gemacht, das ist Mathematik. Und ich musste Tausende von Ableitungen machen. Das sind also so die Gleichungen, wo man muss am Schluss sagen muss, x1 gleich minus 3, x2 gleich 3. Oder? Also es gibt so einfache Gleichungen, die man muss auflösen, ableiten, bis man das Resultat hat. Der entscheidende Punkt ist, vergiss nie einen Parameter. Es kann sein, dass du ein kleines x, eine kleine Nummer, eine kleine Zahl aus Versehen beim Abschreiben vergisst, rauslässt und übergehst. Das Resultat wird völlig falsch. Der Lehrer wird zwar sagen, gut gemacht, gut gerechnet, leider falsch. Du hast nur einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, oder? Aber es ist völlig anders gekommen. Und das ist wie der springende Punkt. Erkenne Gott in deinem Leben. Er ist immer drin, das haben wir vielleicht verstanden. Aber wenn du nicht mehr erkennst, dann kommt die Gleichung von deinem Leben völlig falsch raus. Und das heisst als erstes, erkenne Gott in allen deinen Wegen. Das bedeutet, in allen schwierigen Wegen vom Leben. Die Umstände sind immer gleich bei allen Menschen. Da gibt es schwierige Situationen, Auseinandersetzungen, Personen, Kritiker, Fieslinge. Da gibt es im Job, in den Ehesituationen, wo schwierig sind. Kinder, ich muss das schon sagen, ich weiß, ich habe es zwar gesagt, ich sage es nicht mehr, aber ich habe das Jubiläum heute zu feiern. Nach 3,5 Jahren ist heute die allererste Nacht gewesen, vom Viertel ab 7 bis zum Viertel ab 7 am Morgen. 12 Stunden lang hat mich niemand geweckt, außer am Morgen um 6 Uhr mein Wecker. Die ganze, ja genau. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Unsere 3 Kinder haben alle durchgeschlafen. Wir haben alles gehabt, shoppen und so und Zeug und so, nichts gebraucht. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ja, genau. In den schwierigen Momenten vom Leben. Dann, wenn es tough wird. Dann, wenn es hart auf hart kommt. Dann, wenn es schwierig ist. Dann, wenn der Job gekündigt worden ist. Dann, wenn vielleicht die Ehe auseinandergeht. Dann, wenn es in der Gemeinde gut ist. Denk an Gott. Rechne Gott in deine Rechnung mit ein und erkenne ihn. Glaub, dass da mehr möglich ist. Glaub, dass da Gott drinnen ist, der das Unmögliche möglich machen kann. Denk an Gott. Er ist bei dir. Er hilft dir. In schwierigen Wegen ist er da. Es gibt sogenannte Nichtgebrauchssyndrom. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du nicht ins Fitness gehst, dann hast du keine Muskeln. Also es gibt noch andere Wege, aber das ist das Nichtgebrauchssyndrom. Man hat festgestellt, mit dem Hirn ist es genau gleich. Neurologen haben festgestellt, je stärker du dein Hirn brauchst, umso grösser entwickelt sich dein Hirn. Man hat festgestellt, dass jede Sekunde, jeden Tag, schätzungsweise wird geschätzt, bis 300 Millionen Jahre du jeden Tag etwas Neues lernen kannst. Nervenzellen, Nervenverbindungen können sich auf, Synapsenverbindungen können sich das Leben lang aufbauen. Das Leben lang. Jeden Tag eine Chance, um etwas zu lernen. Jeden Tag, um stärker zu werden. Und ich glaube, genau das ist es. Mit Gott in der Gleichung. Jeden Tag darfst du einen Schritt wachsen mit Gott, auch wenn die Umstände katastrophal sind. Wir haben Untersuchungen gemacht bei Tieren. Wir haben etwas Interessantes festgestellt. Nämlich der Unterschied zwischen nicht domestizierten Tieren und domestizierten Tieren. Ich weiß nicht genau, wie man so Schweizerdeutsch sagt, aber es geht um das. Wenn du Hunde in der freilebenden Natur hast, das sind die nicht domestizierten, oder? Die sind nicht im Haus. Die kämpfen für ihr Essen, die leben richtig im Struggle vom Life. Und da hast du, oder der schöne Hund, der Heid im du hast freilebende Hasen und wo ich lieber war, ich hatte so meine zwei Hasen gehabt, oder? Die schönsten 40 Sekunden von ihrem Tag waren, wenn ich mit einem Büschel Gras vor ihrem Kütter erschienen bin. Dann sind sie gesprungen, dann sind sie so richtig, aber die hätten nie das Türchen aufgemacht. Sie haben nie für ihr Essen müssen kämpfen. Wir haben festgestellt, dass die freilebenden Tiere bis 15-30% größere Hirne haben als die domestizierten. Wir haben Untersuchungen gemacht mit Taxifahrern in New York und gesehen, die haben in dem Bereich, wo es um die Orientierung geht und so weiter, haben sie größere Hirne als der Durchschnitts-U-Bahn-Fahrer in New York. Das heisst, was bedeutet das im Blick mal auf dein Leben? Es ist mega schön, dass du heute in den Gottesdienst gekommen bist. Dein Hirn ist gewachsen. aber es bedeutet, alles macht dich stärker in deinem Leben. Gott in die Gleichung mit einbeziehen, lässt deinen Glauben wachsen. Denn wenn es nicht nur logisch ist, sondern eben theologisch, dann wächst dein Glauben, dann wirst du gestärkt. Dann kommst du stärker raus, als du rein bist gegangen. Dann ist nicht so die Frage, wie ist die Situation zu Ende gegangen? Wie bin ich aus dieser Situation rausgekommen, sondern was habe ich aus dieser Situation rausbekommen? Gott in Gleichung. Weißt, das ist nicht nur Psychologie, das ist Neurologie. Das sind Hard Effects. Unser Glaube macht etwas aus. Nicht nur mit unserem Herz, nicht nur mit der Ewigkeit, sondern auch mit unserem Verstand. Wir dürfen erkennen Gott in allen deinen Wegen. Das sind die schwierigen Wege. Und die nächsten Wege, das sind die geistlichen Wege. Es gibt vielleicht Situationen, wo du sagst, Gott hört nicht, Gott redet nicht und Gott gibt es nicht. Und ganz ehrlich, wenn du noch nie das Gefühl hast, Gott gibt es nicht, ich weiß nicht, warum du überhaupt noch da bist und nicht schon im Himmel. Weil Gefühle kann man nicht bestreiten, man kann sie nur verleugnen, man kann sie unterdrücken. Es gibt Momente, wo man denkt, Gott gibt es nicht, er hört nicht, er hört, er ist wie nicht da, ich erlebe es nicht. Und das hat in allen deinen All-Inclusive wieder, oder? Allen deinen Wegen. In den geistlichen Wegen, wo du das Gefühl hast, es geht irgendwie nicht, es geht nicht vorwärts. Schau, ich hoffe, ich mache gute Predigten. Und ich hoffe, jeder, der da vorne predigt, macht gute Predigten. Aber mach die Predigt nicht von meiner Predigt abhängig. Mach die Qualität oder die Miserabilität von meiner Predigt nicht davon abhängig, wie eine Predigt bei dir ankommt und was du bekommst. Ich kann noch so gut predigen, aber wenn du nicht sagst, und ich will Gott da drin erkennen, dann ist die Predigt für nichts. Dann bringt sie nichts. Schau, ich sage es mal so, ich kann nicht für dich predigen. Du musst für dich Predigt hören. Ich kann nicht für dich Bibel lesen. Das musst du machen. Ihr habt mich zwar angestellt und ich komme da los, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht, okay, vielleicht für dich beten, aber ich kann nicht anstelle von dir beten. Darf ich es mal sagen für unsere ganze Gemeinde? Wir als Gemeinde, wir können nicht deine Kinder zu dem führen, dass sie Jesus annehmen, zu dem führen, dass ich sage, ich will Gott auch lieben. Das ist nicht unsere Verantwortung. Das ist eure Verantwortung als Eltern. Ich kann nicht machen, dass dein Glaube wächst. Was ich kann machen, ist vielleicht, ich kann versuchen, da etwas rauszuziehen, eine Sehnsucht zu wecken. Ich habe im Studium, dann habe ich Lernmethodik gehabt. Und die Ironie von dieser ganzen Geschichte, ich habe eigentlich alles vergessen bis etwas. Nämlich, das Wort Bildung kommt eigentlich vom Wort etwas rausziehen. Ich habe immer gedacht, das kommt von reinhämmern, oder? Aber das ist es nicht. In der Bildung geht es darum, nicht jemandem das Lernen einzuhämmern, sondern eine Lust am Lernen zu wecken. Wer kennt es nicht? Er hat ein Studium gemacht, er hat eine Lehre gemacht, er hat mal Geografie gehabt, Physik, alles zusammen und du schaust zurück und sagst, ich weiß eigentlich gar nicht mehr. Oder ich habe erschreckend festgestellt, vom Typus C, Mathe-Abschluss im Gymnasium, ich weiß eigentlich wirklich fast nichts mehr. Ja. The way, oder um was geht, ist eine Lust am Lernen. Zu wissen, wo man es wieder entdecken kann, wo man es wieder aufschlagen kann, wo man es wieder findet. Und vielleicht ist die Aufgabe des Predigen nicht, dass ich dir Gott einhämmere, sondern dass du eine Lust bekommst, den Gott zu lieben mit deinem Herz, mit deiner Seele, mit deinem allem Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Dass du sagst, ich möchte den Jesus erkennen. Ich glaube, der Jesus ist das Beste und ich fange ihn an, suche in meiner Bibel, auch wenn es mehr chaotisch ist. In dem, dass ich in eine Gemeinde gehe, noch einmal treu dabei bin, regelmäßig in den Gottesdienst komme, mitbeten, mit dem, dass ich suche. Du musst Verantwortung übernehmen. Ich habe Verantwortung für dein Glaubensleben, für all deine Wege nicht übernehmen. Das ist dein Job. Der N.T. Wright ist ein Theologe in England. Er ist so berühmt wie umstritten. Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Aber ich finde es genial, an ihm etwas zu veranschaulichen. Er hat seinen Studenten immer gesagt, schaut, von allem, was ich lehre, ist 20% falsch. Ich weiß nur nicht, was davon. Bitte helft mir. Ich hoffe nicht, dass meine Predigt zu 80% falsch ist. Aber selbst wenn es so wäre, bitte ich dich, die 20% zu nehmen, die richtig sind. Auf dem schönsten Miststock, das stimmt also gar nicht, auf dem schlimmsten Miststock wachsen die schönsten Rosen. In deinen Wegen heisst, wie es auch immer aussieht, wie auch immer die Situation ist, die Bibel steht nicht, du wirst da eine Blume von Gott drin entdecken. Du wirst etwas mitnehmen, wo du sagst, ich habe Gott erkannt in meinem Leben. Ich habe gesehen, das ist der Vorschuss an Vertrauen Gott gegenüber geben. Eine heilige Neugier, die wir nie sollen verlieren, wie es Albert Einstein sagt. Sage ich, ich erkenne Gott. Das Nächste ist, erkenne Gott in allen deinen Bewegungen bedeutet, in deinen Wünschen, die du hast. Gott gibt dir Wünsche, gibt dir Sehnsucht, gibt dir Leidenschaften, gibt dir Freude aufs Herz. Und ich glaube, die gibt uns Gott durch seinen Heiligen Geist. Und die sind nicht da, dass sie irgendwie Hirnfantasien sind oder eben, ist nicht möglich. Sondern ich glaube, da legt Gott uns Sehnsucht in unsere rechte Hirnhälfte, wo er möchte, wo wir einen mutigen Schritt machen. Wo wir sagen, oh komm, das versuche ich jetzt. Ich wage, da hat Gott einen Wunsch, den er geheiligt hat, den er bestätigt hat durch andere Personen. Einen Wunsch, der nicht rein menschlich möglich ist, aber wo eben in Gottes Hilfe nicht unmöglich ist. Und für das möchte ich leben. Und das möchte ich versuchen. Ich glaube, ein reifer Christ ist bereit, dumm dort zu stehen. Ein reifer Christ ist bereit, für eine Sache hinzustehen und dumm auszusehen. Lies die Bibel. Der Noah hat von Gott den Auftrag bekommen, bau ein überdimensional riesiges Schiff. Und hat ein Schiff gebaut, wo Platz hat, oder wo umgerechnet so viel Platz bietet wie 567 Güterzüge. Es hat Platz für rund 120'000 Tiere. Das sind rund 60 Mal der Zoo in Zürich. Und jetzt meine Frage. Welcher logisch hirnhälftige Mensch baut 120 Jahre lang in der Wüste ein Schiff? Wer hämmert Gehorsam 43.670 Tage lang. Oder? Das ist der längste Gehorsamsakt in der Bibel. 120 Jahre lang ein Schiffli in der Pampa. Wer baut auf eine Vision hin, die er noch nie gesehen hat? Da ist ein Mann, der eine Vision bekommen hat von Gott, der einen Wunsch ins Herz bekommen hat. Und die jüdische Überlieferung, die sagt, der Noah hat nicht allein die Bäume angepflanzt, für sein Schiff zu bauen, er hat ja 120 Jahre Zeit gehabt, sondern hat auch gerade noch den Pflug, die Sense erfunden und sonst noch weitere Geräte, die er braucht hat zur Herstellung. Der Noah ist sozusagen der Leonardo da Vinci von der Bibel. Er hat einfach kein Ja akzeptiert. Er hat gesagt, oder, und das ist gehorsam. Und dann, ich weiss, also jetzt kommt der präfrontale Kortex zum Zug. Achtung. Ein Elefant, ein indischer Elefant, produziert 36 Kilogramm Dung pro Tag. Also ich hoffe, man weiss, was Dung ist. Ja. Es stinkt. Und das war gehorsam Sack von Noah. Jeden Tag beim Elefanten vorbeigehen und den Mist rauszunehmen. Und so sieht manchmal eine Vision aus. Man hat das Gefühl, das ist nicht möglich, es geht nicht. Und ich möchte dir wie sagen, verlass dich, stütz dich auf Gott in all deinen Wünschen, die Gott dir aufs Herz legt. Und frag dich wieder mal, Gott, was ist deine Vision für mein Leben? Was möchtest du, dass ich mache? Gott, hast du mir einen Wunsch, gibst du mir eine Aufgabe? Und ich glaube, das ist altersunabhängig. Oder wir werden in der Kraft nicht alle können das Gleiche bewegen. Aber ich glaube, die Kraft auch mit hohem Alter können sagen, und Jesus, für was möchtest du noch? Dass ich mein Leben einsetze und einen mutigen Schritt wage. Und sage, ich vertraue darauf, darf dumm dort stehen, weil ich weiss, dass ist, bei Gott ist alles möglich. Schlussendlich, verlass dich oder stütz dich auf Gott in allen deinen Wegen, die dir schaden. Weil jetzt geht der Vers weiter. Vers 7 heisst, dünke dich nicht, weise zu sein. Das heisst, dünke dich nicht so, dass du das Gefühl hast, ich, Umstände, das ist mein Leben. Dünke dich nicht, weise zu sein, Gott auszuschliessen, Gott nicht mehr zu erkennen, sondern jetzt, Vers 7, sondern fürchte den Herrn oder lieb Gott, ehre ihn, fürchte ihn und weiche vom Bösen. Das Wort da, wo für böse gebraucht wird, heisst eigentlich, und weiche von dem, was schlecht ist für dich. Es geht da nicht um Sünde. Weil im Hebräischen gibt es zwei Wörter für Sünde und Böses. Oder für Sünde und Schlechtes. Sondern da heisst ganz faktisch einfach nur, weich von dem, was dir schlecht tut, was dir nicht gut tut. Der Mensch hat 7000 Gedanken pro Tag. 400 Gefühle. Und viele von dem sind wirklich Körner auf dem Miststock. Und der Psalm sagt, in allen deinen Wegen, schau das, was schlecht ist für dich, auszusortieren. Der Paulus sagt es einmal so, nimm jeden Gedanken gefangen in Gehorsam unter Jesus Christus. 2. Korinther 10, Vers 5. Jeden Gedanken, wo du merkst, der ist nicht gut für mich, nimm den Gedanken gefangen und schick ihn ins Gefängnis. Schick ihn weg. Jeder Gedanke, jedes Gefühl von der Bitterkeit, wenn du auf dein Leben schaust, von mein Leben ist dahin, du musst es gefangen nehmen und ins Gefängnis tun, das Gott bereitgestellt hat. Nimm jeden Gedanken gefangen. Unversöhnlichkeit, Groll, wo da vielleicht ist. Groll gegenüber Menschen, Groll gegenüber Situationen, gefangen nehmen und sagen, ihr habt nichts zu suchen in meinem Leben, ich binde euch und fort damit. Hoffnungslosigkeit. Du stehst am Morgen auf und hast das Gefühl, der Tag bringt nichts, ich schaffe es nicht, ich kriege es nicht hin. Das sind Gedanken, oder verstehst du, das macht etwas mit unserem Hirn. Wenn allein Taxifahren unser Hirn aufbaut, wie viel mehr baut ein schlechter Gedanke uns auf? Nimm den gefangen und sag, Gott, du hast gute Gedanken über mein Leben. Kannst du noch Jeremia 29 zitieren? Und ich nehme jetzt den schlechten Gedanken gefangen und gebe ihn weg. Ich nehme das Gefühl gefangen und gebe es weg. Nehme das Gefühl gefangen von der Hoffnungslosigkeit, ich gebe es weg. Gedanken gefangen, ich glaube aber auch, wir müssen gute Gedanken gefangen nehmen. Weil, Verluste schwiegen schwerer als Gewinn. Wenn wir Aussagen aus der Bibel haben, die wahr sind, dann müssen wir sie gefangen nehmen. Es steht in deinem Wort, Gott, du jubelst über mir. Ich habe zwar das nicht gesehen, wenn ich in den Spiegel schaue, ich habe kein Verständnis dafür, finde es nicht ganz logisch, aber Gott, du jubelst. Und diesen Gedanken nehme ich jetzt gefangen und binde ihn an mein Leben und halte ihn für wahr. Wir müssen mit unserem Verstand manchmal gegen unseren Verstand kämpfen. Wir müssen mit unserem Verstand manchmal gegen unsere Gefühle ankommen. Und sage, ich nehme das jetzt gefangen. Das Letzte, erkenne Gott in all deinen Wegen, das bedeutet bis in alle Ewigkeit. Jemand hat mir gesagt, die Ewigkeit oder der Himmel ist ein grosser Sandkasten. Wir werden unsere Ewigkeit lang damit beschäftigt sein, Neues an Gott zu entdecken, neu zu staunen, neu zu erfahren, neu zu erkennen, wie er es gemeint hat in unserem Leben und wie näher ist in alle Ewigkeit. Der Tozer hat mal gesagt, die Ewigkeit ist nicht lang genug, um Gott ganz zu erkennen. Ich glaube, manchmal hat vielleicht Gott Freude, Sachen zu verstecken und unsere Logik zu verbergen. Warum? Weil er uns die Freude von der Überraschung möchte schenken. Weil es einfach schön ist, etwas zu entdecken. Und ich hoffe, die kindliche Vision oder der Wunsch, wieder etwas Neues zu sehen, Neues zu entdecken, der lebt in dir noch und ist noch nicht durchgeschlagen. Und sonst musst du die rechte Hirnhälfte wieder da, Intuition, Vorstellung, Gefühl, Chaos wieder aktivieren. Und sage, Gott, ich möchte dich erkennen. Also, ich habe gesagt, Gott in die Gleichung von unserem Leben einschliessen, das heisst, Jesus dein Leben hingeben und sagen, Jesus, ich vertraue dir, dann Gott in deinem Leben erkennen. Und jetzt kommt das Resultat von der Gleichung. Vers 8, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Wörtlich heisst es eigentlich, das wird deinem Nabel Erfrischung sein und deine Knochen freuen. Das ist jetzt irgendein Vers, der nicht ganz logisch ist für unser Verständnis, oder? Aber der Gedanke ist dahinter, wenn du Gott in die Gleichung von deinem Leben einschliessest, das wird eine Kraft in dein Leben geben. Denn die Nabelschnur ist der Weg, wo ein Embryo die ganze Kraft bekommt, die es braucht, um sein Hirn zu entwickeln, zum Leben können. Das ist eine Kraftquelle in deinem Leben und deine Knochen werden sich freuen. Jetzt, Knochen sind im ersten Teil von der Bibel, im Alten Testament, sind der Sitz in der Vorstellung von der Menschen gewesen, von den Nerven. Darum heisst es sehr oft, die Knochen sind traurig oder die Knochen sind fröhlich oder die Knochen sind zerschüttert. Ja, das ist nicht gegenständlich gemeint, dass jetzt hier mein Oberschenkelhals ein freudiges Gesicht hat, sondern Nerven sind das, in der Vorstellung vom Alten Testament. Der Salomo sagt, wenn du Gott in dein Leben mit dir ziehst, es wird Erquickung sein für deinen Körper und für deine Seele. Für dein Leib und für deine Knochen, für deine Nerven. Ich glaube, du wirst wach sein in deinem Leben. Ich glaube, du kannst aus jeder Situation etwas lernen. Gott stellt Umstände in dein Leben, dass du mit ihm mehr bekommst, als du dir kannst vorstellen, als was sie könnte, als was sie kann, sondern was sie könnte. Gott möchte dich einen Schritt weiterführen. Das war für mich unglaublich befreiend gewesen, in meinem Leben, die Gleichung mehr vors Auge zu nehmen. Alles in meinem Leben kann mich besser machen, wenn ich Gott mit einziehe. Alles bringt mich weiter. Aus jedem Punkt kann ich lernen. Es gibt sozusagen eigentlich nicht mehr Misserfolg oder Erfolg. Schlussendlich ist die Frage nicht mehr so sehr, ist das Ganze positiv oder negativ oder neutral, was mir passiert. Schlussendlich geht es nämlich darum, nicht ist es positiv oder negativ gewesen in meinem Leben, sondern was habe ich da draußen bekommen. Schlussendlich geht es in deinem Leben nicht darum, dass du aus allen Situationen rauskommst. Ich weiß seelsorgerlich vielleicht nicht ganz jetzt so lieb, aber schlussendlich geht es nicht darum, dass du aus deiner Krankheit rauskommst. Schlussendlich kommt es nicht darauf an, dass du aus jedem Problem rauskommst, sondern schlussendlich kommt es immer darauf an, was kommst du aus deinem Problem mit raus über. Was holst du aus deiner Situation mit raus? Weil ganz ehrlich, die Umstände, die kommen und gehen, kommst du aus einer Krankheit raus, kommst du in die andere. Die Frage ist, was kommst du mit raus? Und ich glaube, der Gott, der hilft uns dazu. Er wird unsere Umstände auch ganz neu machen. Er kann uns auch retten. Er kann uns befreien, kann Wunder machen. Das glaube ich von Herzen, dass das hier auf dieser Erde geschieht. Aber ich mache Gott nicht von dem abhängig, sondern ich mache mein Leben von Gott abhängig und sage, ich komme aus allem etwas mit raus. Und ich werde aus allem stärker. Das nimmt mir plötzlich die Angst. Oder du bist in einer Aufgabe drin. Du hast vielleicht Angst, oder du könntest scheitern. Es könnte nicht gut kommen. Es könnte auseinandergehen, es könnte zerbrechen und so weiter. Das ist immer die Situation, dass man denkt, es wird vielleicht negativ. Aber das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, was möchte ich, dass du da rausbekommst? Wie du da als Person etwas darfst lernen. Und mich hat das unglaublich glücklich gemacht in meinem Leben. Zu wissen, wenn etwas scheitert, dann heisst das nicht, dass ich einen Misserfolg hatte, sondern ich habe etwas lernen. Ich habe von Gott etwas in mein Leben bekommen, das ich nicht gewünscht hätte, aber das ich ohne das nicht bekommen hätte. Zu wissen, Römer 8, Vers 28, Gott nimmt alles zum Besten in meinem Leben. Jesus sagt, denk an Gott mit deinem ganzen Verstand, das wird dein Leben verändern. Der Leonardo da Vinci hat gesagt, ich akzeptiere kein Ja. Ich nehme es nicht einfach so hin, sondern ich versuche. Er hat das grosse Abendmahls-Fresko-Bild gemalt. Das grösste Wandfresko, das es überhaupt gibt. Das berühmteste, 9 auf 4 Meter gross. Ein riesiges Bild in Italien, oder? Ist ein Besuch wert. Hat dort Jesus gezeichnet mit seinen 12 Freunden, mit seinen Schülern. Der Luther übersetzt mit seinen Jüngern. Und er hat alle gezeichnet. Er hat angefangen mit Jesus und hat immer ein Vorbild gesucht. Der ist auf die Straße gegangen, hat ein Gesicht gesucht, das Liebe und Zufriedenheit und Geborgenheit ausstrahlt, hat er geholt, das war der Pietro Pantanelli, gewesen, und hat ihn abzeichnet als Modell für Jesus. Danach hat er 4 Jahre lang weiterzeichnet und ist er am Ende zum Judas gekommen. Der Judas war die Person, die Jesus verraten hat, die Jesus verleugnet hat und zum Gericht ausgeliefert hat. Dann ist er auf die Straße gegangen, hat wieder eine Person gesucht, die so das Gesicht von Griesgrämigkeit, Groll, Bitterkeit ausstrahlt, hat einen gefunden, genommen, abzeichnet. Dann hat er ihn gefragt, wie heisst du? Pietro Pantanelli. Mi chiamo Pietro Pantanelli, oder? Plötzlich hat er gemerkt, was 4 Jahre Denken mit dem Gesicht von einem Menschen machen kann. Denk an Gott. Das wird dein Leben verändern. Das Wort, das griechische Wort, damit komme ich zum Schluss, wo gebraucht wird für Jünger im Neuen Testament, kommt eigentlich vom Verb lernen. Ein Jünger ist per Definition ein Lernender, der sagt, ich brauche meine 120 Millionen Hirnzellen, die Gott mir leihweise gegeben hat, zur Verherrlichung von ihm, um ihn zu lieben, nicht allein mit meinem Herz, Seele und Kraft, sondern auch mit seinem Verstand. Und der Verstand ist das, was Jesus selber hinzugefügt hat. Weil er zitiert hier eigentlich das Alte Testament. Aber das Alte Testament sagt, 5. Mose 6, Vers 4, lieb Gott mit Herz, Seele und Kraft. Und Jesus hat gewusst, es fehlt noch etwas. Dein ganzer Verstand. Und ich lade dich ein. Jesus ist wunderbar. Jesus macht wunderbar. Gib dem Jesus den Vorschuss vom Vertrauen auch von deiner rechten Hirnhälfte. Von dem, was sie könnte und nicht nur von dem, was sie kann. Ich lade dich heute mit mir zu beten. Jesus, ich liebe dich mit meinem ganzen Verstand. Spreng meine Grenzen, Jesus. Du bist wunderbar. Nicht meine Umstände, du bist wunderbar. Lass uns beten und dann sind wir frei zum Aufstehen zu den 2 Liedern, die wir singen wollen. Einfach dem Jesus zu singen, Jesus, du bist wunderbar, du machst wunderbar. Jesus, ich danke dir, du bist wunderbar. Dich in der Gleichung von unserem Leben, das ist A und so. Das müssen wir unterstreichen, das dürfen wir nie vergessen, nie bei den Ableitungen vom Leben außer Acht lassen. Jesus, Ich gebe dir den Vorschuss vom Vertrauen von meiner rechten Hirnhälfte. Ich tue dich so oft die Grenzen von meiner Logik, von dem, was ich verstehe, eingrenzen. Und das möchte ich nicht, sondern ich möchte mich mit meinem Verstand, mit dem, was ich weiß und neu entdecken von dir, mich auf dich stützen. Weil schlussendlich geht es nicht darum, dass ich aus allen Situationen rauskomme, sondern dass ich aus allen Situationen etwas rausbekomme. Und schlussendlich muss ich sagen, Jesus, du bist wunderbar. Jesus, du bist wunderbar. Jesus, du bist wunderbar. Amen.